Bei mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Daniel Felsing. Daniel ist seit 17 Jahren in der Dentalbranche und Handel unterwegs und ist CEO von Pixel Dental. Danke, Daniel, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, hallo Ben, schön hier zu sein. Danke dir.
Daniel, was hat dich angetrieben, Pixel Dental zu gründen und diese Journey als Selbstständiger anzutreten?
Das ist immer eine gute Frage. Das stelle ich unseren Interviewpartnern auch immer, weil ich finde das immer sehr interessant, immer nochmal hinter die Kulissen zu blicken und herauszufinden, was die Leute wirklich bewegt hat, wie du es gesagt hast. Also wie du es gesagt hast, seit 17 Jahren bin ich jetzt in der Dentalbranche unterwegs. Ist eine lange Zeit. Von außen heißt es immer so, ja, Dentalbranche, das ist schon was Spezielles. Hat nicht jeder so den Blick dafür, aber diejenigen, die wirklich in der Branche sind, die haben wirklich, das Herz an der dentalen Stelle, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich eine richtig tolle Gemeinschaft. Und jetzt seit der Selbstständigkeit habe ich auch da mehr noch mit der Community zu tun, mit der Dental-Community, wo wir uns ein bisschen bewegen. Und da sind wirklich ganz tolle Leute unterwegs. Und das ist so der Antrieb gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das mache ich jetzt so gerne, wie ich das machen möchte, und habe dann die Pixel Dental gegründet vor einem halben Jahr und habe da wirklich ganz tolle Unterstützung dann auch von der Branche bekommen, und das treibt einen natürlich an.
Cool, cool. Du warst vorher bei Dentatec, bei der Dental GmbH, Handels GmbH tätig. Was unterscheidet jetzt die Pixel Dental zu deinem vorigen Arbeitgeber, wo du auch, glaube ich, Geschäftsleiter, CEO sogar warst?
Genau, richtig. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf kompatiblen Dentalbedarf spezialisiert, also auf den besten, sage ich jetzt mal, der kompatiblen Reihe, und bieten die zu Top-Preisen an und haben das Ganze halt ein bisschen etwas lockerer halt aufgezogen, wo wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen diese Branche auflockern. Es ist ja immer noch eigentlich recht steif, alles per Sie und hin und her. Und wir haben gesagt, wir machen das alles hier mal ein bisschen lockerer und sind ja auch ein bisschen im Team ein bisschen lockerer unterwegs und machen da unseren eigenen Weg so ein bisschen. Ne?
Wenn du zurückblickst jetzt auf du bist selbstständig seit circa knapp unter einem Jahr, kann es sein, circa?
Genau, ja.
Was waren so die Herausforderungen, wo du sagst, was hat dich da wach gehalten und auf welche Erfolge bist du schon stolz, die du schon zurückgelegt hast?
Ja, also man merkt das recht schnell, wie das Wort ja schon sagt, selbstständig sein, ne? alles selbst machen, selbst aufbauen, und da bin ich jetzt dann auch relativ schnell dann an Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, das kannst du nicht alles selber machen, und habe mich dann im Kreis gedreht und bin dann nicht wirklich vorwärts gekommen. Ich habe immer so meine To-Do-Listen, sage ich jetzt mal, die abgearbeitet werden, und da sind halt so Tagesaufgaben dabei, das ist völlig klar, hat ja jeder so. Und habe da jetzt mir aber angewöhnt, zusätzlich nochmal eine Spalte reinzumachen, wo ich sage, ja, das sind wirklich so Aufgaben, die bringen mich als Person oder das Unternehmen an sich weiter. Ne? Das sind so meine Plus-1% Aufgaben. Ne? Und dann versuche ich immer jeden Tag so ein bisschen von diesen 1% Sachen abzuarbeiten, dass man dann wirklich auch einen Fortschritt hat. Und das war so eine Sache, die hat auf jeden Fall schon mal einen Break gebracht, und bin auch, habe mich dann auch ein bisschen vergrößert, hat jetzt noch eine Kollegin eingestellt gehabt und habe der viel jetzt auch abgegeben gehabt und habe jetzt auch heute das Feedback bekommen, dass das doch sehr gut erklärt wird und so weiter. Also das Ganze expandiert jetzt so ein bisschen.
Hey, super, super. Was ist so eine Plus-1% Aufgabe zum Beispiel?
Ja, das kann alles Mögliche sein. Also ich sag mal, Tagesgeschäft ist sowas, das wird jeden Tag halt einfach abgearbeitet und das muss gemacht werden. Und eine Plus-1-Aufgabe kann schon recht kleinteilig sein. Also das kann auch mal sein, irgendwie einen Katalog fertig zu gestalten oder fertig zu machen, der dann an die Kunden geht, oder eine Marketingmaßnahme oder eine Strategie, die man sich überlegt hat, fertigzustellen. Das ist kann kleinteilig sein, kann aber auch größere Dimensionen annehmen.
Wie positionierst du dich jetzt so im Markt? Weil es ist ja trotzdem ein umkämpfter Markt, gerade in der Dentalbranche, wenn es in den Handel geht. Wie positionierst du dich, oder welche Kanäle nutzt du auch, um, sage ich mal, deine Produkte zu vertreiben? Ist das eher online oder hast du einen klassischen Vertrieb, oder wie stellst du dich auf?
Es ist recht breit gefächert. Also hast ja selber schon gesagt, wir sind jetzt noch unter einem Jahr am Markt und versuchen da noch viel auszuprobieren. Ne? Also wir versuchen überall ein bisschen mitzuspielen, dann viel Feedback zu sammeln von unserer Community und gucken dann einfach, dass wir möglichst breit uns aufstellen und dann wirklich genau auswerten und sagen, ja, das ist es und da gehen wir jetzt nächstes Jahr dann genauer dann rein. Ne? Also es ist noch ein bisschen was ausprobieren gerade.
Okay, das ist ja gut, wenn man noch Zeit hat zum Ausprobieren. Was fruchtet schon? Was merkst du, was fruchtet und welche Maßnahmen hast du getroffen, wo du sagst, jetzt auch für die Zuhörer, wenn man jetzt geht, gerade im Online-Shop, wo du sagst, was hat nicht so gut funktioniert?
Ja, es ist, wie gesagt, eine schwierige Frage. Ich denke immer, es ist immer gut, auf möglichst vielen Plattformen sichtbar zu sein. Es ist ja nicht jeder überall vertreten. Es sind aber auch einige Leute auf vielen Sachen vertreten. Und wenn sie dich dann halt immer wieder im Gedächtnis haben und du so eine Omnichannel-Strategie halt fährst, machst du das sicherlich nicht verkehrt. Ne? Das heißt jetzt, dass du vielleicht auch mal Kanäle bespielst, wo du weißt, da kommt nicht so eine hohe Resonanz. Du bist aber vertreten, weil es dir vielleicht nicht so viel Aufwand macht und hast aber trotzdem die Möglichkeit, das 5., 6., 7. Mal dann bei der Person im Gedächtnis zu bleiben. Und wenn sie dann das nächste Mal, sage ich jetzt mal, vor der Wahl steht, welchen Anbieter sie wählt, dann bist du schon ein Ticken früher bei der Person im Kopf.
Würdest du dich als, sage ich mal, affinen digitalen Marketer bezeichnen?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen. Sagen wir es mal so, das Interesse ist auf jeden Fall riesig in dem Bereich. Ich wollte eigentlich früher immer in die IT gehen und bin es glücklicherweise nicht, weil das war mir dann doch ein bisschen dann zu technisch. Ich mache das Ganze aber sehr gerne, also programmiere nicht, aber die Shopgestaltung oder das Design oder solche Sachen, das ist auf jeden Fall schon so meins. Das Marketing spielt da immer eine große Rolle. Perfekt natürlich nicht. Also wir kriegen da auch ein bisschen Unterstützung von außen logischerweise. Viel Feedback spielt da mit ein und ja, man wird immer besser, wenn man sich halt Feedback einholt und das dann auch wirklich konstruktiv irgendwie umsetzt. Das ist immer so meine Geschichte. Also ich höre mir alles immer ganz gerne an, besonders halt, wenn Kunden wirklich mal auch kritisches Feedback geben und versuche das dann auch irgendwie in meinen Weg dann auch ein bisschen einzuarbeiten. Ich denke mal, das ist so immer der beste Erfolgsweg, finde ich.
Wie forcierst du das Feedback? Weil das Feedback ist so essentiell, egal ob man jetzt ein Startup ist oder ein neues Feature am Markt bringt oder irgendwelche Prozesse optimiert. Wie forcierst du das, sage ich mal, das Feedback? Gehst du da auf die Leute zu oder was machst du da genau?
Das ist unterschiedlich. Also du kriegst da relativ schnell ein Gespür auch dafür, irgendwie jetzt, ob deinen Kunden das Ganze gefällt oder ob ihnen manche Sachen halt nicht gefallen, ein Unterton oder irgendwie eine Bemerkung oder sonst irgendwas. Und dann kann man ja nachfragen. Also die meisten sagen dann vielleicht nichts, hören drüber hinweg oder sowas, aber wenn man das dann mitkriegt, dass vielleicht irgendwas nicht so gut gelaufen ist und das steht dann so im Nebensatz in der E-Mail, dann ruft man doch mal an, fragt doch mal nach. Ne? Dann sagt man hier, ganz ehrlich, wir wollen uns da verbessern. Ich habe das so und so interpretiert. Gib uns doch mal einen Tipp, wie würdest du das an deiner Stelle machen? Ne? Das heißt natürlich jetzt nicht, dass jegliches Feedback irgendwie auch umgesetzt wird. Das muss natürlich auch immer zum Unternehmen, zu den Leuten, zu der Person, zu der Vision halt passen. Aber ich höre es mir trotzdem gerne an, weil es ist halt einfach eine Meinung von draußen. Und ich sage immer so, eine Person, die mir ihr Feedback gibt, das ist schon mal... wahrscheinlich gibt es 10 andere draußen, die das Feedback nicht geben, aber die gleiche Meinung haben. Ja, und dann kannst du schon ein bisschen skalieren, sage ich jetzt mal. Ne?
Daniel, wenn du zurückblickst, auf welche Prozesse, weil ich weiß von unserem Vorgespräch, dass du auch eher, sage ich mal, auch in Strukturen und Prozesse gerne denkst, auf welche Prozesse, die du jetzt schon in dein Unternehmen eingegliedert hast, bist du sehr stolz? Und welche Prozesse hast du vor, in der nächsten Zeit zu optimieren?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Also prozesstechnisch, ich bin, wie du sagst, schon irgendwie ein Prozessmensch. Ich versuche das immer alles in Prozessen abzubilden, was man sich so vorstellt und beziehe auch immer dann hier die Kollegin mit ein und alles. Und das ist ist, denke ich mal, immer sehr zielführend, wenn man das von Anfang an klar strukturiert. Das kannst du natürlich auch nicht mit jedem machen, ne? Also es gibt auch Leute, die mögen das überhaupt nicht. Aber wenn du so ein strukturelles Prozessdenken drin hast und hast da Leute, die da wirklich drauf anspringen, dann ist es eine Top-Sache. Ja, was machen wir, was hatten wir jetzt die letzte Zeit umgesetzt gehabt? Das waren verschiedene Möglichkeiten, Kleinigkeiten einfach, allein der Workflow, wie zum Beispiel Produkte in den Online-Shop gestellt werden und wie die gleichzeitig auf Marktplätze exportiert werden und auch gleichzeitig noch bei uns im Online-Katalog landen. Das ist jetzt so eine Datenbankstruktur, die sich halt dann irgendwie nach außen aufteilt. Das war jetzt sowas, was schon ein etwas größerer Prozess dann ist. Ansonsten verschiedene Abläufe werden halt natürlich immer noch optimiert. Also wir sind ja noch am Anfang. Wir werfen natürlich auch noch jeden Tag Prozesse um und machen die schlanker. Ich bin immer ein Freund davon, von schlanken Prozessen. Erstmal machst du sie kompliziert.
Ja, genau. Abfuhr fängt man an und hat dann Prozesse im Prozessen drin und ja, und dann.
Richtig, dann guckst du mal, wenn dann gar kein Verständnis mehr von außen kommst, dann brichst du die einfach komplett runter oder so, ne? Und dann machst du so ein brichst den runter und dann, so dass alle dann damit arbeiten können und dann zufrieden sind. Das ist immer so der Anspruch, ne? Aber verkomplizieren kann ja jeder, ne? Das ist.
Das stimmt, verkomplizieren kann ja jeder.
Ja, man meint ja nur gut, ne? Man sagt ja hier, ich möchte das besser machen, ich möchte es genau machen, ich möchte es genau nach meinen Vorstellungen machen. Und von außen denken sich, warum ist denn das da überhaupt drin oder gehört das da rein? Brauchen wir das dann überhaupt? Und dann kommt auch wieder kritisches Feedback, ne? Und das ist dann auch wichtig für so eine Prozessgestaltung, dass die dann halt auch wieder ein bisschen humaner wird, ne?
Ja, man hat so ein, also gerade wenn man so strukturiert an einen Prozess denkt, denkt man oft, man muss sich immer, sag ich mal, zusammenreifen, dass man es nicht zu verkompliziert. Was wir schon für Prozesse gestaltet haben und die wieder umgeworfen haben, weil es kein Mensch mehr verstanden hat. Daniel, wenn du einen TED-Talk, sag ich mal, wenn du eingeladen wirst für einen TED-Talk und du würdest für ein Thema sprechen zu deiner Audience, wo du, sag ich mal, wirklich Aha-Erlebnisse auslösen könntest oder in einem Thema, sag ich mal, fortgeschritten oder Experte bist, welches Thema würdest du wählen und wenn es nur 5 Minuten dauern würde, welche Tipps würdest du deiner Audience geben?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also was mich eigentlich schon immer begeistert hat oder bewegt hat, sind einfach Menschen an sich, ne? Also wie du das jetzt auch sagst, du interviewst jemanden und er fragst, was steckt hinter der Person, was treibt diese Person an. Und das ist auch eine wahnsinnige Leidenschaft von mir und ich möchte das einfach verstehen. Das hat jetzt verschiedene Hintergründe, dass man einfach mit der Person besser kommunizieren kann, besser agieren kann, besser die Hintergründe versteht, besser den Weg versteht, den diese Person geht. Ne? Es wird alles halt wesentlich menschlicher und das ist so ein Kern, so ein Herzensthema halt von mir, was ich halt damals schon immer sehr fokussiert habe und heute es auch immer noch mache.
Hättest du so einen bestimmten Tipp, wie man eine Person besser versteht, wie man besser auf eine Person eingeht oder wie bereitest du dich vor oder hast du da so ein Modell oder irgendwas?
Ja, klingt jetzt wieder banal, steht aber auch in jedem Lehrbuch drin. Ich glaube, das A und O ist einfach das Zuhören wirklich. Also, dass man wirklich genau zuhört, was sagt die Person, ne? Und was meint sie auch damit. Ja. Ne? Das sind nämlich auch zwei Unterschiede. Nur weil du irgendwas sagst, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass du das auch irgendwie meinst oder dass das irgendwie dein Weg ist. Du musst zuhören, du musst genau zuhören und du musst die richtigen Fragen stellen. Deswegen hängt bei mir hier auch an der Wand hier die W-Fragen, dass du immer aktiv halt auch in das Gespräch halt gehen kannst. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich finde das wichtig. Wer die richtigen Fragen stellt, versteht die Person besser und kann besser darauf eingehen. Das gilt sowohl für Mitarbeiter als für Kunden als auch für Bekannte oder Freunde. Und ich denke mal, das größte Manko ist da immer, dass immer im Vordergrund so getan wird, als wird richtig zugehört, aber nur Randinformationen wirklich wahrgenommen werden und eigentlich im Prinzip nur der nächste eigene Satz oder das nächste eigene Argument im Kopf vorbereitet wird, statt sich einfach mal wirklich auf das Gespräch zu konzentrieren und dann wirklich zu sagen, sich wirklich mal auf die Person halt auch einzulassen. Ne?
Das, ich merke so oft auch jetzt bei meinen Kindern, beziehungsweise bei der Generation, die heranwächst, dass die ganzen TikToks, Instagram, YouTube-Shorts, Leute haben teilweise eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch. Und also da ist man von Zuhören dann weit weg, wenn man nach 8 Sekunden wieder in eine andere Story klickt. Deswegen glaube ich, wir zuhören. Und auch richtig verstehen. Ich habe ein Buch, das hat meine komplette Beziehung verändert, sag ich mal, zu meiner Frau. Das Buch heißt Die 5 Liebessprachen. Weißt du, kennst du das, Daniel?
Nee, das sagt mir jetzt nichts, aber klingt interessant.
Ja, das ist aber für Geschäftsbeziehungen genauso gut anzuwenden als wie, und da geht es einfach darum, dass jeder Mensch hat eine primäre Liebessprache, eine sekundäre Liebessprache und die anderen sind eigentlich dann egal. Und die 5 Liebessprachen sind entweder, ist schon so lange her, aber ich gebe es nur so rudimentär wieder.
Mach mal.
Eine ist einfach, du liebst durch Berührung oder du zeigst deinen Wert durch Berührung. Das ist in Englischen Physical Touch. Dann ist es Act of Giving, also Geschenke. Du zeigst deine Liebe mit Geschenke und du empfängst gerne Geschenke, aber du gibst auch gerne Geschenke. Dann die andere ist Act of Service, das heißt, du zeigst deine Liebe oder deine Zuneigung, indem du Sachen reparierst, Sachen anpackst, vielleicht ein Essen herrichtest und dann du zeigst deine Liebe mit Zeit, indem du dir wirklich Zeit nimmst und Gesellschaft. Und die fünfte, Physical Touch, Giving. Muss ich nachschauen, weiß ich jetzt gar nicht.
Aber das sind alles so Sachen, die eigentlich im menschlichen Umgang eigentlich, ich sag mal, so normal erscheinen, aber wie du sagst, durch die heutige Zeit eigentlich nicht mehr so selbstverständlich sind.
Genau, und das Wesentliche bei der Liebessprache ist, also fünfte ist genau mit Wörter. Das heißt, du zeigst deine Liebe, indem du sagst, hey, Schatz, ich liebe dich, oder zu einem Kollegen, hey, das hast du super gemacht, lass uns motivieren. Meine Liebessprachen sind primär Wörter. Ziemlich einfach. Du sagst zu mir, wenn meine Frau zu mir sagt, hey, Schatz, das hast du toll gemacht, bin ich schon happy und erfüllt. Und sehr die gut. Zweite Sprache ist Physical Touch. Und also ich gehe auch zu Kollegen hin, klopfe mal die Schulter, meinen Freunden umarme ich an der Bar. Also das ist so. Und meine Frau hat erste Liebessprache Act of Service und zweite Liebessprache ist irgendwie, glaube ich, Gift oder so. Nur das Problem ist das, jetzt habe ich ihm, wenn ich zu meiner Frau gesagt habe, und das habe ich 20 Jahre oder fast 20 Jahre immer falsch gemacht, ich habe immer gesagt, hey Schatz, du siehst super aus, hey Schatz, ich liebe dich, hey Schatz, das hast du gut gemacht, und es war für sie egal, und ich habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht, ich habe immer mit meiner Liebessprache gesprochen, also meine Liebessprache habe ich bei ihr angewendet, bis ich draufgekommen bin, sie Act of Service, wenn ich den Rasen mähe oder den Geschirrspüler ausräume, ist sie total happy.
Ja.
Und ich meine, es ist ziemlich unfair, weil ihre Liebessprache braucht sehr viel Zeit, meine ist ja sehr günstig. Aber und dann habe ich das angefangen zu schauen bei Kollegen und es funktioniert genau gleich. Wenn man auf diese Sachen achtet, dann weiß man ganz genau, welchen Mitarbeiter man ein Geschenk macht, welchen Mitarbeiter man gut zuredet, welchen Mitarbeiter man auf die Schulter klopft, bei welchem Mitarbeiter sage ich, ich nehme mal Zeit für dich, erzähl mir das Problem. Das ist universal, also kann ich dir nur weiter erzählen, empfehlen, dieses Buch.
Ja, das klingt interessant und das ist jetzt auch wieder so ein plus 1% für mich, ja, wo man da wieder dazugelernt hat in der Richtung und das ist das, was halt auch Spaß macht, gell? Wenn du halt wirklich dich jeden Tag irgendwie auch weiterentwickeln kannst mit Sachen und neue Sachen erfährst und gerade so im Beziehungsmanagement, gell, da gibt's ja wirklich, ja, der Mensch ist nicht umsonst das komplizierteste Wesen, ne? Das ist halt so. Aber wenn ist dir das schwer gefallen? Also musstest du dich stark umstellen dabei oder?
Man tendiert oft automatisch in seine Liebessprachen zu fallen. Also man tendiert oft einfach zu loben, weil man gerne lobt und weil man selber gerne gelobt wird oder einfach Schulterklopfen oder umarmen, weil man selber gerne auf die Schulter geklopft bekommt oder umarmt wird. Deswegen ja, aber es ist wie alles im Leben eine Übungssache. Wenn man jetzt schaut, und was ich gemacht habe zum Beispiel, und das ist wieder so ein Prozessdenker, ich habe mir eine Mindmap gemacht über die Leute, die mir wichtig sind, aber. Und deren Liebessprachen dazu gemappt. Oder ich weiß ganz genau, meine Oma zum Beispiel, die ist total Zeit. Meine Oma sie lässt alles liegen und stehen, sitzt sich dort hin und sagt, ich schenke dir Zeit.
Ja, und gut, das größte Gut heißt, ne?
Eben, aber für mich zum Beispiel ist Zeit oft gar nicht so wichtig. Ich merke teilweise, okay, für mich ist wichtig teilweise einfach nur, hey, ich verstehe dich, Schulterklopfen und gut zureden und passt schon. Also es ist wirklich total unterschiedlich. Also es fällt mir immer schwer, bei neuen, bei meiner Familie und bei meinen Freunden, meinen Kollegen, die ich eben zusammenarbeite, da schaue ich schon vermehrt drauf, sag ich mal. Und da bin ich schon gewohnt, eher in ernerer Liebessprache zu sprechen, als in meiner Liebessprache zu sprechen.
Heißt das jetzt, wenn du jetzt durch den Flur läufst, dann weißt du genau, guckst du die Leute ganz anders an und kategorisierst sie dann direkt in ihrer Liebessprache, oder wie? Bisschen wahrscheinlich schon,
oder? Bisschen schon. Also, nee, kommt davon, wie wichtig mir die Person ist. Also, wenn mir die Person nicht wichtig ist, dann oder wenn ich sie nicht kenne, dann achte ich nicht so drauf. Aber wenn die Person mir näher rückt, dann schaue ich schon, dann glaube ich, kann ich ziemlich gut einschätzen. Und es ist aber wirklich offensichtlich. Wenn man mal auf dies achtet und das Buch liest, es ist wirklich offensichtlich, wer welche Liebessprache hat.
Ja, da haben wir einen super Buchtipp heute rausgehauen hier.
Ja, super. Hast du einen Buchtipp für mich?
Ach, ja, so einiges. Also wenn es generell so um das Verständnis geht von Beziehungen oder von Hintergründen von Menschen, fand ich von Daniel Goldman Emotionale Intelligenz ganz interessant. Das ist ein wirklich altes Buch, aber da sind wirklich so die Grundzüge drin, wo du wirklich mal drüber nachdenken kannst. Da wird auch mit vielen Geschichten und Beispielen halt gehandelt und viele neuere Literatur oder viele Managementmethoden oder sonst irgendwas basieren halt auch auf diesen Klassikern. Also ich finde das immer ganz gut, wenn man da so ein Klassiker einfach mal sich anschaut. Ne? Also.
Daniel Goldman, Emotionale Intelligenz. Ja, ich bin so ein Fan von Sachen, die ewig wären, oft die Natur, oder? Wenn man sagt, so wie Teams zum Beispiel ticken sollten, wenn du dir die Natur anschaust oder die Zellen, deinen Organismus anschaust, das, was schon seit Ewigkeiten funktioniert, und das ist ja das agile Mindset, oder? Das ist die ganze auch, warum Google umgestellt hat von am Anfang eher hierarchisch, dass sie ziemlich flach wären, weil sie gewusst haben, wir können nicht mehr weiter wachsen, ohne dass wir jetzt Agilität leben. Das heißt, das Team selber Verantwortung übernehmen, selber entscheiden, dass und so tickt ja eigentlich auch die Natur, oder die Zellen, wenn du es anschaust, jede Zelle von sich und jedes Organ und dann der Organismus ist irgendwie entscheidet selber und du kannst da teilweise gar nichts ändern, wenn du eine Zelle zerstörst, dann hängt der ganze Organismus dran. Und ich bin totaler Fan von diesen Sachen, wenn man sagt, okay, zu deinem Buchtipp zurück, dass man Wurzeln sucht aus alten Werken. Das ist richtig, richtig cool. Was ist da, weißt du da irgendwas, ist da was hängen geblieben, wo du sagst, hey, das ist was, da ist mir was hängen geblieben, das habe ich immer im Kopf oder das verwende ich öfters?
Naja, allein der Buchtitel sagt das Ganze ja schon aus. Ne? Es gibt die Intelligenz, der IQ, und es war halt immer klar, dass halt neben dem IQ auch noch was anderes existieren muss. Ne? Also nur weil jemand wirklich jetzt intelligent ist und kann jetzt strategisch irgendwas ausarbeiten, heißt das noch lange nicht, dass er irgendwie mit Menschen umgehen kann. Ne? Und diese emotionale Intelligenz ist dann halt sozusagen der Gegenpart dann dazu. Ne? Also wie setze ich wirklich meine Intelligenz auch emotional ein, um halt genau zu verstehen, warum der Ben jetzt so eine Podcast-Reihe macht oder wie andere Menschen ticken und warum sie tun, was sie tun, also um die Hintergründe zu verstehen. Ne? Das ist so quasi so der Kern halt einfach dahinter. Das ist einfach so, ich sag mal, so ein Menschenverstehen-Tipp-Buch. Ja, also das ist einfach ausgedrückt. Ne?
Aber werde ich mir sicher durchlesen. Warum, wenn du jetzt emotionale Intelligenz anwenden würdest, wie Wie wirst du herausfinden, warum ich diese Podcast-Reihe mache?
Ha, das ist auch wieder eine gute Frage. Naja, was heißt anwenden würde? Ich sag mal, das wendet ja jeder irgendwie an. Ne? Also die einen mehr und die anderen weniger. Die einen bewusster, die anderen unbewusster. Das kannst du so nicht anwenden. Es gibt Leute, die sind eher mehr der Typ. Und wenn sie da halt nochmal darauf hingewiesen werden, guck mal hier, es gibt auch sowas wie emotionale Intelligenz, du kannst dich in Leute reinversetzen und so weiter, dann wird das Gespür dafür ja wieder ein bisschen größer, ne? Wie jetzt bei deinen Beziehungskategorien. Du hast das gelesen und wusstest dann, okay, da gibt es sowas und ich gucke jetzt vermehrt danach. Ne? Und genauso war das bei dem Buch auch. Ne? Also man wusste, es gibt sowas und da wurden die Sinne wieder geschärft und dann kannst du das dann noch ein bisschen konkreter dann anwenden. Ne?
Verstehe. Ja, das stimmt. Und es gibt auch Fälle, wo ich sage, wo ich mitbekomme, da habe ich oft das Gefühl, die haben kaum eine emotionale Intelligenz. Die sind wie Roboter teilweise. Aber es gibt auch Fälle, die sind sehr, 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 sehr empathisch und lesen extrem gut zwischen den Zeilen. Also ich weiß zum Beispiel, Kollegen von mir, der weiß ganz genau, den kann ich so sagen, aber er spürt sofort, emotional stimmt die Aussage jetzt nicht 100% überein.
Genau, aber es gibt ja genauso... Du sagst ja, es gibt Leute, die sind nicht emotional oder mit denen kommt man schlechter klar oder die haben das eher weniger, aber auch mit so Menschen musst du ja irgendwie auch umgehen können. Ich meine, du kannst dir ja dein Gegenüber in vielen Dingen natürlich irgendwie aussuchen, ne? Aber es gibt auch Dinge, da bist du halt darauf angewiesen, dass du mit so schwierigen Fällen halt auch irgendwie umgehen kannst. Ne? Und da ist halt emotionale Intelligenz von deiner Seite natürlich auch förderlich, dass du mit solchen Personen auch irgendwie zurechtkommst, wenn du es natürlich möchtest. Wenn du natürlich überhaupt kein Interesse hast, dann sagst du hier, ne? Tschüss.
Ja, das stimmt. Du, Daniel, wenn wir uns in 3 Jahren wiedersehen und vielleicht sogar in diesem Podcast treffen, wir blicken zurück auf deine Reise, auf deinen Werdegang. Was müsste passieren, sowohl privat als privat und persönlich, privat und beruflich, dass du glücklich mit deiner Reise bist?
Also, wie wir jetzt schon im Gespräch rausgefunden haben, interessieren wir uns sehr für Optimierung und für menschlichen Umgang und Verstehen und Wissen und alles. Und ich bin immer echt für Weiterbildung richtig zu haben. Also ich fühle mich wirklich jeden Tag schlecht, wo ich mich nicht irgendwie ein bisschen weitergebildet habe und sei es jetzt irgendwie mit einem Austausch mit einem Kollegen oder sonst irgendwas. Und ich will einfach jeden Tag versuchen, das Wissen immer ein Stückchen auch zu erweitern, ne? Dass man wirklich sagt, man wird in verschiedenen Dingen besser. Aber auch nicht irgendwie zu verknorzen und zu sagen, nee, ich interessiere mich nur für das eine Thema, sondern auch wirklich mal in die Breite zu schauen, was gibt's da noch alles. Und ich denke mal, so entsteht halt auch immer Wachstum. Und genauso halten wir es halt bei der Firma auch, ne? Also wir interessieren uns für viele Dinge, wir gucken uns wirklich alles an, wir versuchen, mit möglichst vielen Leuten zu reden und alles. Und das ist so das, wie ich da an die Sache rangehe. Und ich möchte hier gerne eine lernende Organisation wirklich bilden, wo man dann wirklich sagt, man hat dauerhaft die Möglichkeit, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, sei es jetzt persönlich, viele sagen, kannst du ja persönlich auch dann auf der Firma, auf der Arbeit dann anwenden und alles. Und mein Ziel ist es wirklich jetzt, wie so eine lernende Organisation aufzubauen. Also ein Team, was wächst, was wirklich mit Spaß zur Arbeit kommt, was gerne mit den Kunden telefoniert und was wirklich dann was bewegt. Und dass man später zurückblicken kann sagen, ja, das mit der lernenden Organisation war eine gute Idee, alle sind glücklich und das war die richtige Entscheidung.
Was? Wenn man es ein bisschen runterbricht, so fürs nächste halbe Jahr, was sind so für dich Erfolgsfaktoren, dass du sagst, hey, ich bin am richtigen Weg, eine lernende Organisation zu werden? Was sind so wirklich angreifbare Dinge, die du sagst, die möchtest du erreichen?
Es gibt immer so Probleme, was ich aus der Vergangenheit mitgenommen habe, das war immer so, man hat gesagt, guck mal, beschäftige dich doch mal, also zu Kollegen oder zu Mitarbeitern mit den und den Themen. Ne? Ja, finden sie klasse, machen sie. Ne? Und dann war nie die Zeit dafür da. Ne? Du hast immer was zu tun, du bist im Tagesgeschäft und wirst eigentlich nie fertig. Und dieses Thema Weiterbildung wird eigentlich immer hinten angestellt und das ist eigentlich falsch. Ja, also man muss Leute wirklich aus der gewohnten Umgebung rausholen, gell? Man muss wirklich sagen, guck mal hier, Seminar, und dann wird gelernt. Und das ist eigentlich falsch, weil eigentlich sind wir täglich dabei, neue Sachen zu lernen, ne? Und Sachen zu verbessern und alles. Warum kann ich jetzt nicht für mich entscheiden, ich habe mein Soll heute erledigt, es gibt jetzt nichts Wichtigeres, ich mache heute ein Thema Weiterbildung. Also ich nehme jetzt eine Sektion raus, wo ich sage, damit wollte ich mich schon die ganze Zeit beschäftigen. Google und die größeren Konzerne haben das ja auch. Die sagen, bis zu 20% hast du deine kreative Freizeit. Da kannst du dich mit deinem Thema beschäftigen. Ja, da kannst du dich weiterbilden, da kannst du lesen, da kannst du alles Mögliche machen. Und das finde ich so wichtig, dass man solche Sachen fest etabliert, dass man wirklich aus dem Alltag rausgeht und dann sagt, nein, Tagesgeschäft, gut, ich habe noch viel zu tun, alles klar, aber ich beschäftige mich jetzt auch einfach mal mit den Dingen. Ich mache das jetzt einfach. Und ich denke, je öfters man das macht, desto mehr baut sich die Gewohnheit auf, das dann noch umzusetzen. Aber von der Natur her ist das so drin. Ich kenne das bei mir auch. Wenn ich mir wirklich nicht fest vornehme, da das Ganze zu betreiben, dann schleift das auch manchmal. Dann denke ich mir, das ist jetzt nicht so das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das möchte ich gerne hier ein bisschen ändern.
Für die Zuhörer, wenn man voll eingedeckt ist im Wirbelwind, wie schafft man es, diese 20% sich rauszunehmen?
Ja, priorisieren, ganz einfach. Also das sind auch wieder einfache Methoden, sage ich jetzt mal. Kennst das ja vom Prozessdenken her. Muss da einfach ein Platz dafür geschaffen werden. Ich sag mal, wenn du wirklich den Wille hast, das zu tun, dann findest du auch die Zeit dafür. Das ist immer nur eine Einstellungssache, ne? Du kannst immer Sachen verschieben, die dir nicht so wichtig sind wie das Thema Weiterbildung zum Beispiel. Das ist immer eine Einstellungssache, finde ich, ne? Also das ist, ich meine, ich könnte mich wirklich Tag und Nacht mit Dingen beschäftigen. Die To-Do-Liste würde nicht kürzer werden. Das ist völlig normal. Aber wenn du wirklich sagst, es gehört dazu, ich möchte was bewegen, ich möchte mich weiterentwickeln, dann findest du auch die Zeit, finde ich.
Ich habe da einen tollen Podcast gehört vom Tobias, der Shopify-CEO. Und der hat gesagt, das Wichtigste für ihn ist subtrahieren. Und was er damit gemeint hat, ist, wenn du Nein zu einer Sache sagst, dann sagst du Nein zu einer Sache. Mhm. Wenn du wieder Nein zu einer Sache sagst, sagst du wieder Nein zu einer Sache. Sagst du dann Ja zu einer Sache, sagst du Nein zu allen anderen Sachen. Und das ist bei mir richtig hängen geblieben, wo ich gesagt habe, so, auch wenn jetzt ein Anruf kommt, teilweise von einem Kollegen, hey, horch dir das mal an. Und man möchte freundlich und nett sein. Man sagt gleichzeitig Nein zu allem, was man auf seiner Prioritätenliste, wie du gesagt hast, Daniel, hat. Und nur wenn man einmal Ja sagt, wenn man Nein sagt, ist eigentlich unfair, weil Nein ist immer nur einmal Nein zu einer Sache. Mhm. Aber Ja heißt eigentlich zu jeder anderen Sache Nein. Und dann habe ich noch so einen Zettel vor Augen, den von Warren Buffett. Kennst du diesen Zettel mit dieser, wo er interviewt worden ist und er gesagt hat, schreib die 20, ich weiß es nicht, vielleicht gebe ich es komplett falsch wieder. Aber er sagt, schreib auf einen Zettel, nimm einen Zettel her und schreib 20 Sachen auf, die du gerne erreichen möchtest in deinem Leben. Mhm. Und du schreibst die 20 Sachen auf und dann sagt er, okay. Und jetzt schreib 3 oder 5, weiß ich nicht mehr. Jetzt markiere die 3 Sachen, die dir am wichtigsten sind. Und dann markierst du die 3 oder 5 Sachen, die dir am wichtigsten sind. Und er sagt, und die Kunst ist jetzt, die 15 anderen Sachen nicht zu tun. Mhm. Und das ist auch so eine Priorisierung, wo ich mir gedacht habe, solche Sachen bleiben einfach hängen, wenn sie, wie du mit der emotionalen Intelligenz, solche Sachen, wenn sie komplett in dein Leben irgendwie integriert, bleiben dir diese Dinge. Und das Video habe ich gesehen vor, glaube ich, 8 oder 10 Jahren. Mhm. Aber die bleiben einfach dann hängen.
Ja, das ist richtig. Da hast du vollkommen recht.
Also priorisieren. Und Daniel, ich bin total dankbar, dass du im Podcast warst. Es war ein richtig cooles Gespräch. Sind Bücher hochgekommen bei mir, die ich gar nicht gewusst habe und heute auch nicht vorbereitet hätte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück für die Zukunft, für deine Reise. Ich hoffe, wir sehen uns bei der IDS in der Dentalindustrie, also in der Dental-Event.
Das auf jeden Fall bin ich.
Und wo kann man dich finden? Wo kann man deine Reise mitverfolgen?
Ihr könnt immer gerne bei uns im Social Media schauen. Also wir haben sowohl halt Firmenaccounts auf Instagram, TikTok, Facebook, alles Mögliche, als auch bei meinem privaten Kanal. Ne? Also Daniel Felsing einfach mal in Instagram, LinkedIn eingeben oder halt bei uns auf der Webseite schauen. Das ist www.pixel.dental.
Perfekt. Und wenn Leute mit dir, darf ich dir ein LinkedIn-Profil weitergeben, wenn Leute mit dir in Kontakt kommen wollen?
Aber natürlich, sehr gerne. Super. Also fürs Netzwerken bin ich immer offen.
Ja, ich war überhaupt kein Netzwerker früher. Also mein Vater hat immer gesagt, Netzwerken ist das Wichtigste, Sohn. Und ich immer, ja. Und bis vor meiner Selbstständigkeit, vor 7, 8 Jahren, habe ich einfach gedacht, Netzwerken ist total überbewertet. Und jetzt weiß ich, dass Netzwerken eigentlich eines der wichtigsten Sachen ist, die man machen kann, weil man nicht alle Probleme selber lösen kann.
Ja, das stimmt. Und das war dann auch wieder so ein Lerneffekt, der dann bei dir da eingetreten ist damals, wo du dann gesagt hast, das war der Knackpunkt, warum ich damit angefangen habe, oder wie?
Das war auch der Knackpunkt, warum ich gesagt habe, ich fange mit einem Podcast an, weil mein Partner und ich sind Odoo-Partner für ERP-System. Das ist jetzt irgendwie nur indirekt. Natürlich kann, wenn der eine oder andere Lead abfällt, super, freuen wir uns total. Mhm. Eigentlich geht es aber vielmehr ums Netzwerken, zu wissen, wenn wir vor Probleme stehen, wen rufe ich an? Wer kann mir helfen? Oder wer hört mir einfach nur zu, weil ich ihn einfach gern mag? Und das ist der Grund für den Podcast, einfach um manche Leute sind in ein Netzwerk geboren oder nicht geboren oder haben einfach das Glück in der Schule und leveragen das auch sehr gut. Und manche Leute, so wie ich zum Beispiel, die sind da im Land, am Berg. Da muss man halt, aber es gibt nie eine Ausrede, kein Netzwerk zu bilden. Man muss halt andere Methoden, glaube ich, finden. Ja, so wie du deine Dentalfamilie, diese Dental-Community, die du ansprichst. Was ist eigentlich diese, jetzt, ich wollte den Podcast schon abschließen, aber was ist diese Dental-Community?
Das sind einfach ganz tolle Menschen, die, ich bin immer so ein Freund von Gesetz der Anziehung, ne? Also wie man halt einfach selber zu Menschen ist.
Ist oder das eine WhatsApp-Gruppe?
Nein. Also das sind Menschen, die kommen in dein Leben und die haben halt mit Dental zu tun und da kommt halt eins zum anderen. Und das sind einfach wahnsinnig tolle und liebe Menschen und
Auch ein Netzwerk. So.
Ja, das ist halt so ein gekapseltes Netzwerk. Nichts Öffentliches oder so, aber das ist wirklich was einem Freude bereitet. Ja, kannst du hingehen, kannst sagen, hier, mein Tag war nicht so und hin und her und dir hört jemand zu und versteht es dann halt auch. Ne? Natürlich auch in der Branche, ne? ZFAs, also zahnmedizinische Fachangestellte oder Prophylaxe, Damen dabei und dann kriegst du halt natürlich da auch viel aus dem Alltag mit. Ne?
Ja. Aber ist es rein ein Netzwerk wie ein Telefonbuch aus bei dir oder ist es wirklich so eine Community, wo ihr euch öfters auch trefft?
Wir treffen uns jetzt auch auf das. Ja, klar, das ist so entstanden einfach, ja.
Ja. Cool. Das kann ich nur jeden, also wenn ich wirklich von was halte, ist es, wenn man sagt, ich halte von vielen Sachen was, aber eine Community zu haben, macht das Leben so viel einfacher, weil es ist wie so ein Mastermind, oder du sagst eine Idee und dann machst du dir eigentlich Gedanken, wie kann ich die jetzt validieren, was mache ich jetzt, wie kann ich jetzt da, und wenn du eine Community hast, sprichst du die Idee und dann sagen sie dir, hey, die Idee ist aber kacke, dann weißt du, okay, passt, kann ich mich mit was anderes beschäftigen. Mhm. Also finde ich super, also nur Hut ab, also jetzt schließe ich ihn ab. Daniel, du danke für den Podcast, danke, dass du da warst und hat voll Freude gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns in Köln bei der IDS und tauschen uns dann wirklich persönlich aus.
Das machen wir, Ben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe heute wieder viel gelernt und bis bald, ne?
Bis bald. Ciao, Baba.
Tschüss.
Hast du manchmal das Gefühl, festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? dann besuch mich unter benjaminluthier.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.